Lieben, anfangen möchte ich heute mit einigen Zitaten. Zitate sind Aussagen von Menschen, die sie irgendwann mal getroffen haben zu bestimmten Anlässen, in bestimmten Situationen. Und ich möchte einige Dinge mal vorlesen. Und zwar sind das von Menschen, die ja zu den berühmten Persönlichkeiten gehören. Menschen, die etwas in ihrem Leben bewegt haben. Wenn man deren Namen in dem Land oft nennt, dann kann man sofort damit was anfangen, sofort etwas verbinden. Folgende Sätze möchte ich lesen. Der muss anhalten, er wird uns sehen. Öffne jedes Fenster, lass mich das Licht sehen. Schatz, ich gehe jetzt ins Badezimmer und lese dort. Gute Nacht, meine Lieblinge, ich sehe euch morgen. Ich sterbe, lasst mich allein. Jetzt lebt wohl und erinnert euch an alle meine Worte. Was für ein Narr war ich. Auf Wiedersehen, falls wir uns wiedersehen. Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. An sich Sätze, die so vielleicht oft nicht viel aussagen, nichts Besonderes sind. Aber wenn ich dazu sage, dass es Worte sind, die Menschen gesprochen haben, kurz bevor sie gestorben sind, das sind die letzten Worte gewesen derjenigen, die nicht mehr da sind. Bekommen diese Worte dann nicht eine andere Bedeutung in unserem Leben? Und wenn ich das sage, haben die Worte oder Sätze der Menschen, die als letztes Mal in ihrem Leben gesprochen haben, eine besondere Bedeutung für uns Menschen, dann würden die meisten sagen, ja, das haben die. Und das ist auch so. Und ich denke, jeder, der schon mal jemanden vielleicht begleitet hat in seinen vielleicht letzten Tagen, letzten Stunden, und wenn dieser Mensch irgendetwas von sich gegeben hat, da bin ich mir sicher, dass wir diese Worte wahrscheinlich nie im Leben vergessen werden. Wir werden ganz oft an die denken. Und erst recht, wenn es Worte waren, die mit einer Bitte verbunden waren, dann erst recht, dann sind wir Menschen so weit, dass wir alles dran setzen, um diese Bitte Folge zu leisten und die Energie aufwenden, um das wirklich zu erfüllen. Das sind meist Worte, die uns sehr lange begleiten. Mich hat das ganz sehr bewegt. Auch vorgestern waren wir hier zusammen und haben unsere Schwester, unser letztes Geleit gegeben, Schwester Helene Dück, ist zu ihrem himmlischen Vater gegangen. Die ist zu Hause. Und dann erzählte David, er besuchte sie einen Tag vorher. Und er sagte, dieser Besuch bei ihr, von diesem Besuch werde ich wahrscheinlich noch sehr lange zehren. Tage, Wochen, Monate, vielleicht Jahre, vielleicht bis ans Ende unseres Lebens. Weil das, was Menschen zum Schluss am Ende ihres Lebens sagen, so viel Aussagekraft haben und so viel zu bedeuten sind. Und wir versuchen das zu interpretieren. Ihr Lieben, sind die letzten Worte eines Menschen oder einer Person, der vom Himmel gekommen ist, der seinen Thron verlassen hat, der sich erniedrigt hat, ist auf diese Welt gekommen, um uns gleich zu werden, hat gelebt und Schmacht dieser Welt auf sich genommen hat, der gelitten hat, der so gelitten hat, dass er in den Tod gegangen ist und hat die ganze Sünde, die ganze Last der Menschheit auf sich gehabt, hat sie getragen am Kreuz und hat bezahlt für die Schuld der ganzen Menschheit und ist dann gestorben. Ist im Grab nicht geblieben, sondern ist auferstanden und steht nun mit seinen Jüngern, statt damals mit seinen Jüngern und spricht zu ihnen die letzten Worte. Sollten nicht seine letzten Worte für uns eine der großen Bedeutung haben, an so einem Tag wie heute? Und ich möchte diese Worte lesen. Und ich möchte sie heute uns alle in Erinnerung rufen. Was war denn für unseren Herrn so wichtig an diesem Tag, als er in den Himmel gefahren ist? Was hat er den Jüngern gesagt? Was war sein Wunsch? Was hat er auf dem Herzen? Diese Worte sollen uns heute auch bewegen, sollen uns noch einmal erschüttern, sollen uns noch mal wachrütteln und sollen uns bewegen und sollen uns Freude geben, diesem Herrn nachzufolgen. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, ab Vers 4 bis Vers 11. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4 bis 11. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, wie der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehend aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Es ist ein, denke ich, überwältigendes Ereignis, was uns hier beschrieben wird. Da wird Jesus auf eine wunderbare Art und Weise plötzlich vor den Augen der Jünger in den Himmel emporgehoben und ist unterwegs zu seinem Vater. Ein Ereignis, das so überwältigend und so unglaublich scheint, dass die meisten Menschen auf der Welt das gar nicht mehr ernst nehmen. Das scheint so weit weg zu sein, dass die meisten Menschen das gar nicht für wahr halten wollen, sondern es für einen Mythos vielleicht sehen. Es ist nur ein Sinnbild, was damals geschah. Und das führt so weit, wie leider auch bei uns im Lande, dass dieser Feiertag, für den wir auch gedankt haben heute anfangs, den die Regierung uns freistellt als der Himmelfahrtstag, dass er als solcher noch nicht mal gewürdigt wird. Man ist dabei, sogar selbst den Namen zu verändern. Und ich bin mir sicher, wenn wir heute eine Umfrage machen würden in der Stadt und sagen, was ist Donnerstag für ein Feiertag, dann wird es mich nicht wundern, dass die meisten sagen würden, es ist ein Vatertag. Dass viele Menschen, vor allem die jungen Menschen, nie darauf kommen würden, dass es Himmelfahrtstag ist. Dass wir daran denken, dass der Sohn Gottes in den Himmel gefahren ist. Soweit können wir kommen. Dass der Tag dafür missbraucht wird, dass Menschen Dinge tun, die sie an normalen Tagen noch nicht mal machen. Ist das nicht eine verkehrte Welt? Letztes Jahr um diese Zeit habe ich noch im Rettungsdienst gearbeitet und hatte Dienst. Und das war eins der schlimmsten Einsatztagen, wo wir am meisten fahren. Selbst hier in Detmold, diejenigen, die arbeiten, genauso wie ich vielleicht im Rettungsdienst damals gearbeitet haben, die wissen, da werden manchmal Rettungswagen dazu geholt, weil es ein Tag ist, an dem Menschen und vor allem Männer, junge Männer, ihre Grenzen verlassen und Dinge treiben, die nicht mehr normal sind. Und ich erinnere mich an einen Tag letztes Jahr, da hatten wir bis Mittag schon viele, viele Einsätze mit jungen Menschen, weil der Gastwirte Werbung gemacht haben, bei uns gibt's Alkohol ab 6 Uhr. Und die Gaststätte und diese Feier war voll mit Männern, mit jungen Leuten, die schon um 6 Uhr angefangen haben, sich zu besaufen. An einem Tag, den wir zur Verfügung haben, an einem Himmelfahrtstag. Ihr Lieben, ich bin so froh, dass wir die Zeit uns heute nehmen und gemeinsam hier sind und an dieses Ereignis denken. An dieses Ereignis, wo unser Herr in den Himmel fuhr. Von dem, über das Ereignis nachdenken, was der Herr uns zu sagen hat an diesem Tag. Und ich möchte unsere Gedanken heute lenken auf das, was war der Wunsch des Herrn an diesem Tag? Was wollte er seinen Jüngern weitergeben? Welche Anweisungen hat er ihnen gegeben? Und welchen Wunsch hat der Herr für uns heute? Es sind Worte, die wir ganz oft zu bestimmten Anlässen hören. Es sind oft Missionstage, Aussendungen, weil das etwas ist, was der Herr damals tat. Als er seine Jünger, die ihm damals geglaubt haben, die ihm nachfolgen, zu sich rief auf diesem Berg und mit ihnen sprach und seinen letzten Wunsch hier auf Erden zu ihnen weitergegeben hat. Und ein Thema war bei ihm, lief wie ein roter Faden durch sein Leben. Es war das Reich Gottes. Das Reich Gottes, um was es bei Jesus ging, die ganze Zeit von Anfang an der Bibel, verkündigt er das seinen Jüngern. Das Reich Gottes. Und auch das war das Thema zum Schluss auch. Auch da hat er über das Reich Gottes gesprochen. In diesen Tagen der Auferstehung und der Himmelfahrt sprach er über das Reich Gottes. Erklärte ihnen das Reich Gottes und versuchte ihnen zu zeigen, worum es ihnen dabei geht. Und seine Jünger wurden neugierig. Auch hier lasen wir, sie kamen zu ihm plötzlich und sagten, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich Gottes? Die waren neugierig. Wenn nicht jetzt das Reich Gottes kommen soll, wann dann? Wir haben einen Herrn plötzlich, der gestorben war und jetzt auferstanden. Noch nicht mal der Tod hat Macht über ihn. Wenn jetzt nicht das Reich Gottes anbrechen soll mit dem Messias, auf den wir gewartet haben, wann dann? Man konnte doch nachvollziehen. Ihre Vorstellungen waren sicherlich etwas anderes wie des Herrn von dem Reich Gottes. Sie hatten ihr geografisches Reich vor sich. Man kann ja auch nachvollziehen, Israel in den letzten Jahrhunderten davor ständig unterdrückt gewesen. Erst von den Babyloniern, dann Perser, Griechen, Römern und endlich mal zu warten auf den Messias, der kommt und sein Reich aufbaut. Und da ist der Herr Jesus, der diese Macht hat. Er kann es doch machen. Doch der Herr lenkt die Gedanken ganz woanders. Und lenke deren Gedanken auf ganz anderes Reich. Auf ein Reich Gottes, was die Grundlage, auf der Grundlage aufgebaut ist, was er ihnen versprochen hat, den Heiligen Geist, auf den die warten sollen, der kommen soll und dieses Reich in ihnen gründen sollte. Mit dem Reich Gottes meinte Jesus die heilbringende Herrschaft Gottes über die, die an ihn glauben. Reich Gottes heißt in Jesus Sinne die uneingeschränkte Herrschaft Gottes über unser Leben, und zwar des Einzelnen von uns. Das war ihm wichtig, das ihnen zu zeigen, da ist das Reich Gottes. In euch, jeden Einzelnen, mit euch, mit jedem Einzelnen von euch will Gott das Reich Gottes, mit euch will ich das Reich Gottes bauen. Und lenkt plötzlich seine Gedanken und spricht etwas Besonderes aus, was damals an seine Jünger galt und uns heute auch gilt. Das Erste, er beruft seine Jünger. Er beruft die Menschen damals zu sich. Wir lesen in anderen Evangelien, er rief sie dort auf diesem Berg. In anderen, jemand anderes sagt, er führte sie dorthin. Diese Menschen, er bestellte sie dahin. Und dann dachte ich, wen hat er berufen? Wen hat er an diesem Tag, an seinem letzten Tag der Himmelfahrt, dorthin berufen, um ihnen seine letzten Worte zu sagen? Wer war das? Ihr Lieben, das waren keine großen Gelehrten. Das waren nicht Gelehrten damaliger Zeit, irgendwelche Akademiker, die einen großen Hochschulabschluss absolviert haben, die gewisse Hürden irgendwie oder gewisse Dinge erfüllt haben bis dahin und sagten, so, jetzt fühle ich mich gewappnet, jetzt kann Gott mich berufen zu sich. Nein, es war dieser ängstliche Haufen, sage ich mal, an Jüngern, die sich bis jetzt versteckt haben, die nicht auffallen wollten. Es waren Fischer, es waren Zöllner, es waren Handwerker, es waren Menschen unter ihnen, die verstoßen waren, die sonst niemand wollte. Es waren Ehebrecher. Aber die etwas gemeinsam hatten, sie glaubten an wem? An den lebendigen Sohn Gottes. Und diese einfache Menschen rief der Herr zu sich und berief sie auch. Wozu hat er sie berufen? Er berief sie, an seinem Reich für ihn mitzuarbeiten, in den Dienst zu gehen, um sein Reich hier auf Erden zu bauen, damit er durch diese Menschen wirken könnte. Ich las neulich mal von einem Missionarsanwärter. Und zwar meldete er sich damals in der Missionsgesellschaft bei Vater Bodelschwing in Bethel. Wir kennen die Bethelsche Anstalten hier in Bielefeld. Und so meldete er sich, dieser Missionswärter, einmal mit voller Inhalen und voll motiviert bei diesem Vater Bodelschwing. Und sagte, ich will in den Dienst für den Herrn. Und erzählte, was er alles vorhat, was er machen möchte. Er brannte so richtig für die Sache Jesu. Und dieser Vater Bodelschwing, der hörte sich an, und das war nicht der erste, so ein begeisterter, junger Mensch, der zu ihm gekommen ist und für den Herrn dienen wollte. Und er sagte ihm, du musst einige Prüfungen durchmachen. Und er sagte, ich will nach in Ausland, ich will für den Herrn in die Südsee gehen. Er sagt, du musst einige Tests durchmachen. Und so hat er die gemacht. Unter anderem musste er in ein Tropeninstitut, um seine Tropentauglichkeit nachzuweisen. Nach vielen Kontrollen und Prüfungen saß er dann irgendwann mal vom Arzt und sagte, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, so wie ich dich untersucht habe, wirst du in den Tropen maximal ein Jahr überleben. Und dann hast du keine Überlebenschancen mehr. Also muss ich dir einen Test ausstellen, dass du tropenuntauglich bist. Er nahm dieses Papier und ging zu diesem Vater Bodelschwing und saß vor ihm ganz traurig und legte ihm dieses Blatt Papier auf den Tisch, sagte, so sieht's aus. Ich kann nichts machen, glaube ich. Und dann sagte ihm dieser Missionsleiter, bist du denn bereit, wenigstens für ein Jahr zu gehen? Das heißt, du setzt dein Leben aufs Spiel. Er bekam leuchtende Augen. Ja, sagt er, für den Herrn will ich's tun. Ich weiß, ich bin dafür eigentlich untauglich, aber ich möchte es tun. Und er ging. Und dieser junge Mann war der langjährigste Missionar der Missionsgesellschaft. 50 Jahre verbrachte er seines Lebens im Ausland, in der Südsee, wo er wirklich ein Missionar und der Verkündiger des Reiches Gottes wurde. Ein Mensch, den wir vielleicht für untauglich sehen, aber die beruft der Herr in seinem Dienst. Der Ruf des Herrn gilt heute einen jeden von uns. Einen jeden von uns ruft der Herr in seinen Dienst. Heute in besonderer Weise. Das tat er damals an diesem Tag. Und er berief sie, in seinen Dienst zu gehen. Und diesen Ruf werden wir nicht an einer Titelseite der Zeitung sehen, ihr Lieben. Diesen Ruf werden wir auch nicht in den Medien irgendwo sehen, im Internet noch im Fernsehen, der groß so weit steht, dass jeder ihn lesen kann und jeder begeistert davon ist. Nein, dieser Ruf, der geht an jeden Einzelnen von uns, persönlich in unseren Herzen. Und zwar wodurch? Durch das Wort Gottes. An solchen Tagen, ihr Lieben, wie heute, wo der Herr zu uns spricht und sagt, ich möchte dich in meinen Dienst haben. Ich möchte mit dir mein Reich bauen. Ich will, dass das Reich Gottes hier durch dich gebaut wird. Und wisst ihr, was das Schöne dabei ist? Dass der Herr das damals nicht dabei ließ, dass er sie einfach gerufen hat, sondern was tat er? Er rüstet die Jünger auch aus. Mit einem ganz einfachen Wort lesen wir hier. Er will sie ausrüsten. Womit? Da lesen wir in Vers 8. Ihr aber werdet etwas bekommen. Was werden sie bekommen? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Er will sie ausrüsten. Wenn wir die Jünger damals gefragt hätten, bist du bereit für das Reich Gottes einzustehen? Wenn Jesus sagen würde, ich gehe weg und baut mal jetzt das Reich. Nein, ich? Wie soll ich das machen? Wie kann ich das Reich Gottes hier bauen? Wie ist es möglich? Wie kann ich für Gott hier wirken und dienen? Nein, unmöglich. Vielleicht wie Mose damals gesagt hat, ich habe so eine schwere Zunge, ich kann überhaupt nicht reden. Was werden die anderen von mir denken, wenn die mich plötzlich so einen Armseligen vorne sehen? Was sollen die dazu sagen? Ich denke manchmal, ist das nicht die richtige Haltung? Genau das möchte manchmal Gott, dass wir genauso kommen mit leeren Händen und sagen, nein, ich kann nicht. Ich fühle mich genauso wie die Jünger damals, der sich versteckt, der ängstlich ist, der Angst hat. Und genau für solche Menschen, einfache Menschen, die sich manchmal untauglich fühlen für das Reich Gottes, das sagt Gott, da sagt Jesus, gerade euch, gerade dich möchte ich ausrüsten, womit? Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ihr Lieben, und ich glaube, dass wir manchmal diese Kraft unterschätzen. Es ist die Kraft des Geistes Gottes. Es ist nicht irgendeine billige Kraft, eine geringe Kraft, die elendig ist. Nein, das ist die Kraft Gottes, die wirksam wird in uns Menschen. Die aus diesen ängstlichen Jüngern, was hat sie daraus gemacht? Plötzlich freudige und mutige Zeugen. Was lesen wir in der Apostelgeschichte? Wie sie freudig gepredigt haben. Wie sie erzählt haben von den Taten Gottes. Wie Gott und so weit sie geführt hat, bis sie in den Tod gegangen sind. Plötzlich das, was die vorher so groß erzählt haben. Jesus, mit dir werde ich auch in den Tod gehen. Ja, und das plötzlich wurde das wahr. Und warum? Weil die Kraft Gottes, die Kraft des Geistes in ihnen wirksam wurde. Und dazu rüstet der Herr uns aus mit dieser Kraft des Geistes. Ich möchte an dieser Stelle auch etwas ansprechen, was manchmal mit dieser Kraft auch missverstanden wird. Wenn wir manchmal von der Kraft des Geistes und Erfüllung von diesem Geist reden, was mein Eindruck ist, manchmal missverstanden wird. Es ist nicht die Kraft, die uns zu einem Allmächtigen macht. Die uns zu einem Menschen macht, was einem nichts ankann. Weder Krankheit, noch Not, noch Gefahren. Ich denke, das ist es nicht. Das ist nicht die Kraft des Geistes. Nicht das ist ein Zeichen der Kraft des Geistes. Welche Kraft war das denn? Wovon spricht er? Ist das nicht die Kraft Jesu? Nicht die Kraft des Geistes Jesu, die er uns vorgelebt hat? Jesus, wie war der? Er war gehorsam. Er war seinen Eltern untertan. Es war Jesus, der demütig war. Jesus, der mitweinte. Jesus, der auch mal traurig war. Der auch mal wüde war. Jesus, der gelitten hat, obwohl er den Geist hatte. Wie war das denn mit den Jüngern? Waren die immer solche Kraftprotze, die immer nur vorangegangen sind und denen konnte nichts anhaben? Nein. Auch von denen lesen wir, dass sie in Gefängnissen waren. Auch von denen lesen wir, dass sie in Ketten waren. Wir lesen von denen, dass sie Krankheiten hatten bis zum Schluss, bis zum Ende ihres Lebens. Und manche mussten auf grausame Art und Weise sterben, obwohl sie die Kraft des Geistes hatten. Obwohl sie diesen Geist bekommen haben, der in ihnen lebte und durch den sie gewirkt haben. Wie äußerte sich denn diese Kraft des Geistes? Ich denke, das ist wichtig, an dieser Stelle zu beachten. Was war denn geschehen? Wie äußerte sich das? Ein paar Tage später, wir werden das noch feiern, nächste Woche, das Pfingstfest. Worin äußerte sich die Kraft? War das, dass sie plötzlich in Zungen geredet haben? Oder dass sie diese Feuerzungen gesehen haben? War das die Kraft, auf die wir schauen und sagen, wow, das ist gewaltig? Ihr Lieben, ist nicht das Gewaltige, was uns dort geschrieben wird? 3000 Menschen kommen plötzlich nach einer Predigt zum Glauben. 3000 Menschen erkennen den Herrn und verändern ihr Leben. Ist das nicht Kraft des Geistes, ihr Lieben? Wir hören schon seit Sonntag für Sonntag Zeugnisse hier vorne. Ist das nicht die Kraft des Geistes, die diese Veränderung wirkt? Ich denke noch an ein Zeugnis hier vorne. Von einem jungen Mann, der sagte, ich merkte, irgendwas stimmt in mir nicht. Ich muss mein Leben ändern und ich wollte beten und ich konnte nicht. Ich konnte nicht. Das konnte er sich nicht nehmen. Wir können das nicht machen. Wir können es nicht alleine, es sei denn, die Kraft des Geistes wirkt in uns und wir machen das. Wir können nicht von uns allein zum Glauben kommen. Das wird nicht funktionieren. Es sei denn, die Kraft des Geistes Gottes wird wirksam in uns und verändert und krempelt unser Leben um, ihr Lieben. Ich kann heute viel zu euch reden. Noch vielleicht stundenlang. Ich kann viel ausmalen. Wir könnten Präsentationen aufmalen und Dinge so schön versuchen zu erklären und so deutlich und systematisch und eins nach dem anderen und mit Bildern und vielleicht noch mit einem Video und alles. Aber ihr Lieben, wenn der Geist Gottes, wenn die Kraft des Geistes nicht in unserem Herz reinkommt und uns verändert, wird das alles nicht nützen. Nicht unser menschliches Reden verändert die Herzen, diese Kraft, wovon Jesus sprach, sondern der Geist Gottes. Ich denke da an Lydia in Apostelgeschichte. Da predigt Paulus. Und Paulus, das wissen wir, es ist ein großer Mann. Wenn er was sagt, dann muss es doch etwas bewegt werden. Und dann lesen wir plötzlich. Was lesen wir? Wie kommt sie zu glauben? Da tat der Herr. Der Herr tat ihr das Herz auf. Das waren nicht die großartigen Worte des Paulus, sondern nicht umsonst steht das. Es ist der Herr, der dort wirkt. Und von dieser Kraft, ihr Lieben, sprach Jesus. Diese Kraft wird wirksam in euch. Von dieser Kraft werdet ihr reden, von dieser Kraft werdet ihr predigen. Und der Geist Gottes, der in euch kommen wird, wird bewirken in euch und in den Menschen um euch herum. Das ist das, was Gott eigentlich haben wollte. Das ist die Kraft, die er uns geben wollte. Und daran wollte Jesus damals seine Jünger erinnern. Und sagen, das bekommt ihr. Das waren mitunter seine letzten Worte, das den Jüngern mitzugeben, damit sie sich dessen bewusst werden. Und dann, wofür sollen sie diese Kraft bekommen? Und dann wird er sehr deutlich und sehr klar an seinen Jüngern. Und das waren so mit seine wirklich ganz letzten Worte, die wir hier lesen. Auch wieder in Vers 8 lesen wir, ab Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Wofür soll diese Kraft da sein? Wofür gibt Gott uns seinen Geist und die Kraft des Geistes? Damit wir Zeugen sind, damit wir das praktizieren, was hier heute geschehen ist. Zum Beispiel von diesen zwei jungen Menschen, die in Kraft des Geistes hier vorne stehen und erleben und erzählen, Gott hat mein Leben verändert, ich habe Buße getan und jetzt habe ich die Hoffnung auf das ewige Leben und durch dieses Zeugnis will Gott wirken in anderen Menschen. Und er gibt ihnen einen Auftrag und sagt, gehet hin in aller Welt. Stopp, noch nicht in alle Welt. Fangt an in Jerusalem, Samarien und dann in die ganze Welt. Er gibt ihnen eine gewisse Reihenfolge. Und auf die Reihenfolge dachte ich auch, heute kurz einzugehen. Er fängt an bei Jerusalem. Vielleicht fragen wir uns gerade in Jerusalem bei den Jüngern. Mensch, es ist ein Ort, wo Jesus doch gestorben ist. Wo er so viel Leid ertragen musste, wo Menschen so gegen ihn waren, aber auch gegen die Jünger. Ein Ort, wo sie jeder kannte. Ein Ort, wo Petrus, den man erkannt hat, hör mal, du gehörst doch auch dazu, zu Jesus. Und er sagen musste, nein, ich doch nicht. Ich war nicht dabei. Jetzt muss er plötzlich zurückgehen zu diesen Menschen. Und was muss er tun? Ihnen bezeugen. Von wem? Von dem auferstandenen Herrn, dass er dazugehört und dass sie sich bekehren sollen und auch an ihm glauben. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist deren Aufgabe gewesen, zu denen zu gehen, die sie kannten. Menschen, die um die herum waren. Ihr Lieben, was ist heute dein Jerusalem? Wo ist für uns heute Jerusalem? Das möchte der Herr heute uns sagen. Auch wir sollen anfangen in unserem Jerusalem. Und ich denke, unser Jerusalem ist dort, wo wir zu Hause sind. Bei den Menschen, die uns umgeben. Und ihr Lieben, bei den Menschen, die uns richtig gut kennen. Da sollen wir anfangen. Da sagt Jesus, verkündigt doch, seid doch Zeugnis von wovon? Von dem Reich Gottes, von der Kraft Gottes, die ich euch gegeben habe. Anfangen bei meinem Mann, bei meiner Frau, bei meinen Kindern. Vielleicht sind das die Eltern, die Geschwister, die Enkel, die Urenkel. Vielleicht sind das die Nachbarn, die einen jeden Tag sehen. Vielleicht Sonntag für Sonntag sehen, wie wir um 9:30 in unser Auto steigen mit unseren Kindern oder mit meinem Ehepartner und dann zur Kirche fahren. Kann das sein, dass dein Nachbar noch nicht mal weiß, wo du hinfährst, was du machst an diesem Tag, jeden Sonntag und dann nur noch in der Woche manchmal, dass du irgendwo hinfährst? Weiß dein Nachbar, weiß deine Verwandtschaft, weiß deine Familie von der Kraft Gottes, die er dir geschenkt hat, die er dir gegeben hat? Das möchte Gott. Dass wir dort anfangen, dass wir von dieser Kraft dort erzählen, wo wir zu Hause sind, dass wir nicht schweigen, dass wir das ausleben, was wir sind, was uns geschenkt wurde. Denn dafür, ihr Lieben, hat uns Gott die Kraft gegeben, hat er uns den Geist Gottes geschenkt, dass wir das weitergeben an andere. Und so baut Gott sein Reich hier auf Erden mit uns. Und dann kommen wir zusammen wie in dieser Gemeinde. Und bilden eine Gemeinde Gottes, wo Gott sein Reich baut, wo jeder das sehen konnte. Und dann geht darüber hinaus. Bleibt nicht nur Jerusalem, sondern geht hinaus, geht weiterhin. Hab Auge, weil auch nicht jeder von uns kann gehen, aber wir alle können Auge für diese Menschen haben, die hinter unseren Grenzen sind, dass wir die Augen nicht verschließen und darüber hinaus in die ganze Welt. Ich bin so dankbar, dass so wie gestern auch seine Familien immer kommen und uns so, denke ich, manchmal so wachrütteln und zu zeigen, guck mal, wir sind am anderen Ende der Welt und dort verkündigen wir das Evangelium. Und unser Aufruf ist, dabei zu sein, mitzuerleben, mitzuhören, so wie gestern, was tut der Herr in Philippinen? Wie wirkt der Herr dort? Wie baut er seine Gemeinde, sein Reich? Wo? In aller Welt. Ja? Das ist unsere Aufgabe, wofür uns wachrütteln sollten. Und das wünsche ich mir heute von ganzem Herzen. Das war der Wunsch des Herrn an diesem Tag. Das waren die letzten Worte des Herrn an seine Jüngern, dass wir das tun sollen. Abschließend möchte ich mit einer kurzen Biografie, die ich gelesen habe, wahrscheinlich die kürzeste Biografie, die mich sehr bewegt hat. Und zwar, ich bin selber sehr selten auf Friedhöfen. Und wenn ich auf dem Friedhof bin, merke ich beim Durchgehen der Grabstellen, dann gucke ich immer merkwürdigerweise immer auf die Zahlen. Ich gucke, wie alt die Menschen geworden sind. Und dann auf den Spruch, den manch einer hinterlässt, auf dem Grabstein. Und jetzt, vor kurzem neulich las ich aus so einer Aufschrift von einem Unbekannten irgendwo aus England. Und folgende Worte habe ich da gelesen. Ich habe das, vielleicht gibt es hier auch irgendwo auf den Friedhöfen. Ich habe das nur nicht gelesen. Aber mich hat das sehr bewegt. Und da standen nur zwei Worte in Englisch. Und zwar hieß es, Yes, Lord. Was nichts anderes in Deutsch heißt, Ja, Herr. Und das war's. Und ich dachte, ich kenne diesen Menschen doch gar nicht. Und doch, wenn ich diesen Ausdruck lese, dann sagt es so vieles über diesen Menschen aus. Dass egal, was in seinem Leben geschehen ist, ich weiß nicht, was alles in seinem Leben passiert ist, aber alles, was geschah, scheinbar sagt er zu allem Ja, Herr. Ist das nicht eine wunderbare Antwort, die wir unserem Gott bringen können? Unserem Gott, der uns eine Zusage macht und sagt, ich habe dich je und je geliebt, mein liebes Kind, der uns eine Ansage macht, wandelt in der Liebe, und der dann eine Frage hat, hast du mich lieb? Willst du für mich das Reich Gottes hier auf Erden bauen? Lässt du dich als ein Werkzeug gebrauchen? Ihr Lieben, wie schön, wenn unsere Antwort heute von einem jeden, die wir hier sind, sein könnte. Ja, Herr, ich will. Ich will. Ja, Herr. Das möge Gott uns schenken aus Gnade. Amen.